Die Rockantenne Lokalhelden. Interviews mit unseren Rockstars aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Lieber Hermann, herzlich willkommen bei Rockantenne. Schön, dass du da bist.
Hallo Andrea, Freue mich.
Du hast ein neues Album am Start. Hermann Rarebell and Friends, What About Love?
Ja.
Was hat dich dazu inspiriert, diese Songs neu aufzunehmen? Und was macht dieses Projekt so besonders?
Also zum ersten Mal, weißt du ja, ich komme aus den 80er Jahren. Das war für mich auch die Hauptzeit in meiner Karriere, meine goldenen Jahre sozusagen. Und ich habe einfach mit diesen ganzen Musikern, die dort so gespielt haben, waren wir ja auch auf Tour, was weiß ich, Whitesnake und Jon Bon Jovi und diese ganzen Leute. Und deswegen habe ich mir auch gedacht, ich mache jetzt eine Platte, wo ich meine Lieblingsstücke der 80er Jahre mal drauf mache. Und What About Love war schon immer eines meiner Lieblingsstücke von Heart. Ganz besonders stolz bin ich, dass Howard Lees von Heart bei mir ist in der Band ist. Und ganz stolz bin ich auch aus Jim Balance, der Schreiber dieses Songs, der Komponist, der ja nicht nur für mich geschrieben hat und für Heart, sondern auch für Aerosmith und Bryan Adams, einen Hit nach dem anderen. Der ist sehr glücklich gewesen mit dieser Version. Er sagt, das ist ja better than the original, sagt er immer zu mir. Ich weiß es nicht, das müsst ihr entscheiden. Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich die originalen Musiker da drin habe. Auch Bob Daisley von Black Sabbath am Bass, ne? Dan Huff, den ihr bestimmt kennt von den wahnsinnig guten Produktionen. Michael Jackson, mehr muss ich ja nicht sagen. Oder Weizenrich war der auch mal Gitarrist. Übrigens bei dem Song Here I Go Again, das ist alles Dan Huff. Ne?
Wie bist du denn auf die Herrschaften gekommen?
Also, ich habe sie angerufen. Wir kennen uns schon sehr lange und haben gesagt, hör zu, ich möchte diesen Song nochmal machen, What About Love. Hat Howard direkt zu mir gesagt, ja, möchte ich unbedingt mitmachen. Heißt, was willst du haben an Geld? Hat er gesagt, nichts. Ich möchte bei dieser Message dabei sein, weil wenn ich mich heute umgucke in der Welt, alle, da ist um mich herum zu viel Hass. Mir fehlen solche Songs auch wie Imagine, wo die Leute mal angestoßen werden. Wollen wir so weitermachen oder wollen wir uns alle ins Jenseits befördern? So kommt das mir manchmal vor. Und deswegen ist dieser Song extrem wichtig, diese Message of Love wieder zu den Leuten zurückzubringen. Und wir haben es ja auch damals im Moskau Music Festival beinahe geschafft, den Weltfrieden zu haben. Damals in unserem Video Wind of Change ist der berühmte Handshake zwischen Präsident Gorbatschow und Präsident Reagan. Und sowas wünsche ich mir jetzt wieder. Mhm.
Du hast ja dazu auch ein Buch geschrieben, da kommen wir nachher noch drauf. Und du hast natürlich auch viele legendäre Texte für die Scorpions auch mitgeschrieben. Unter anderem auch Rock You Like a Hurricane. Ja. Wie gehst du an das Songwriting ran? Woher nimmst du deine Inspiration?
Also meine Inspiration ist immer das richtige Leben. Den ersten Song, den ich für die Band geschrieben habe, war He's a Woman, She's a Man. Wir waren damals auf einer Promoreise in Paris, sind natürlich auch durch den Red Light District mal durchgefahren, um zu gucken, was so alles dort ist. Und auf einmal kommt eine wunderschöne Frau direkt auf unser Auto zu. Ich mache die Scheibe runter und da höre ich die dunkle Stimme. Hello Boys, how are you? Das war der erste Transi, der mir im Leben über mich gelaufen ist. Und so ist der Song He's a Woman, She's a Man entstanden. Bei Rocky Like a Hurricane, it's early morning and the sun comes out. Last night was shaking and pretty loud. My cat is purring and scratches my skin. So what is wrong with another sin? Auch eine wahre Geschichte in Arizona. Ich mache also morgens Fenster auf von meiner Hotelsuite und die Sonne kommt rein, early morning. Die Frau war noch im Bett und darüber handelt dieser ganze Song. Es ist ein sehr sexueller Song, aber immerhin Nummer 1 geschafft in Amerika.
Was sagst du dazu, dass der FC Bayern den Song umgetextet hat zu Rock You Like a Hurricane?
Was sagst du zum Originaltitel? Den kann ich jetzt nicht nennen. Like a Hurricane, okay. Wurde verboten von der Plattenfirma. Ne?
Okay.
Ist beschrieben im Buch.
Okay. Du warst fast zwei Jahrzehnte lang ein zentraler Teil der Scorpions und hast die Band durch ihre erfolgreichste Phase natürlich begleitet. Was sind so die prägendsten Erinnerungen an diese Zeit? Ich meine, das ist natürlich so umfangreich.
Das waren die goldenen Jahre, eindeutig. Ja. Die 80er Jahre für mich auch. Danach kam 90er Jahre, wie wir alle wissen, Grunge. Da hat Plattenfirma auch gesagt, ja, da müsst ihr euch anpassen. Ne? Danach haben wir beim Produzenten Bruce Fairbairn gehabt, Face the Heat, diese Platte. Aber wir sind keine Grunge-Band. In dieser Band war die Rockrichtung, also diese Texte habe ich in erster Hinsicht dann geschrieben, so Blackout, Another Piece of Me, diese ganzen Sachen. Und Klaus war der Fachmann für Balladen, ne? Still Loving You, Wind of Change, also auch die Frauen angesprochen. Und diese Platten laufen ja auch, wie ihr wisst, am meisten im Radio, diese ganzen Balladen.
Ja, absolut. Wir haben eine morgendliche Rubrik, die heißt Song deines Lebens. Also da rufen bei uns Hörer an, die erzählen dann von Songs, die sie im Leben begleitet haben, die sie besonders inspiriert haben. Hast du auch einen Song deines Lebens?
Also es ist, für mich war es hundertprozentig Rocky Like a Hurricane. Ist auch der größte Hit. Wird auch am meisten gespielt, wie ihr wisst. Also nicht Wind of Change, das war vorübergehend. Wir hatten unheimlich Glück, dass zum selbigen Zeitpunkt dann die Mauer gefallen ist. Die politische Situation war ähnlich wie heute, aber man hat eine Einigung gefühlt, wie wir alle wissen. Gorbatschow war dann sehr beliebt hier in Deutschland. Durch Gorbatschow und zu Honecker ist diese Mauer gefallen. Ich bin Saarländer, ich weiß, wo Honecker herkommt. Der ist 30 Kilometer von meinem Geburtsort. Und als wir die einzige Band waren, die dort im Kreml jemals saß, und Gorbatschow war ein sehr lustiger Mann, er hat dann erstens mal gefragt, was ist ein Heavy Metal? Haben wir alle gesagt. Sagt er, könnt ihr euch noch an Khrushchev erinnern, als er an UN, an den runden Tisch dort saß und einen Schuh ausgezogen hat und mit diesem Schuh auf den Tisch rumgehauen hat. Das ist Heavy Metal, hat er gesagt. Ne? Und bei Honecker hat er dann zu mir gesagt, du kommst doch aus dem Saarland, bei dem war ich auch, hat er gesagt, den habe ich besucht, einen Ottweiler. Also der hat alles gesprochen, so war ein ganz normaler Typ, wie hier alle im Studio jetzt sind. Also kein Größenwahn, gar nichts. Und die Familie waren Scorpions-Fans. Die waren auch bei diesem berühmten Moskau Music Peace Festival, waren die da. Ne? War die Frau noch am Leben und sehr interessanter, sehr netter Mann. Der kam dann 1992 nochmal zum Besuch nach Deutschland ins Rathaus in Hannover, werde ich auch nie vergessen. Saßen dann die Top-Politiker damals, Schröder war Kanzler, Genscher und alle saßen dann da, aber Grobby kam zuerst mal zu uns, hello boys, how are you? Die Hände, Gesichter wurden immer länger, ist klar, ne? Aber das erinnert mich an die Sachen sehr gut. Also für mich Rocky Like a Hurricane.
Ja, nach deiner Zeit bei den Scorpions hast du eine tolle Solo-Karriere gestartet, hast in verschiedenen Projekten mitgewirkt. Was motiviert dich immer wieder, neue musikalische Wege zu gehen?
Ich bin im Herzen Rockmusiker. Das wisst ihr, das ist die ganze Welt. Ich muss also jetzt nicht mehr rausgehen und mich beweisen hier. Guck mal, wie toll ich Schlagzeug spielen kann. Das wissen die Leute in der Zwischenzeit. Um nochmal zurückzukommen auf das vorige, ich muss noch einen Song dazu machen, Passion Rules the Game. Auch den habe ich nochmal neu gemacht auf meiner Platte. Habe jetzt eine Sängerin auch in der Band, Van de Voorst, Hammersängerin. Wenn ihr die Platte gehört habt, auch den Song von Pat Benatar, I Love Is Like a Battlefield, findet die, macht sie fantastisch, das Mädchen. Ne? Aus diesem Grunde, aber Passion Rules the Game habe ich nochmal neu aufgenommen mit neuem Gitarrensolo und mit dieser Frau und Michael Voss da drin. Also Frage, Antwort. Also ich möchte natürlich meine eigenen Songs dann auch immer verändert haben. Und wenn ich gute Musiker um mich herum habe, was ich das halt habe, mache ich das natürlich sehr gerne.
Schön. Neben deiner Karriere als Musiker, wie sieht denn so dein Leben abseits der Bühne aus? Also gibt es Hobbys, Leidenschaften, die dir so richtig wichtig sind?
Ja, ich wohne ja seit 2008 in Breiten. Meine Leidenschaft ist gutes Essen und in Breiten kann ich das jeden Tag tun. Ne? Dann fröhne ich natürlich gutem Essen, sitze mich dann irgendwo in ein schönes Strandrestaurant und genieße das Leben einfach.
Wird man da auch erkannt auf der Straße in Brighton oder kann man da
in ganz England entspannen? Sind die Leute sehr cool. Also selbst wenn da Paul McCartney rumläuft, springt da keiner auf und sagt, gib mir mal ein Autogramm. Bei mir schon mal gar nicht, denke ich mir. Und bei Michael auch nicht. Nee, die sind einfach cool. Ne? Ich habe ja eine Band gehabt in England, in Brighton, die hieß Drum Legends. Das waren drei Schlagzeuger. Einmal der berühmte Ginger Baker, dann Pete York, den wir alle kennen, von Helge Schneider und vorher natürlich von Spencer Davies und ich. Dann haben wir gespielt, nur ein einziges Konzert, am 12. April 2019 im Breiten Dom, waren ausverkauft. Drei Monate später war dann Ginger verstorben. Den letzten, den er noch gesehen hat, war Eric, also Eric Clapton, haben sich wieder versöhnt. Ne? War eine tolle Band, aber leider nur ein Konzert. Wir hatten also ein Angebot, eine Welttournee zu machen, aber wenn da so ein Mann wie Ginger da nicht mehr dabei ist, macht das keinen Sinn. Somit war diese Band dann tot. Ne?
Ich habe irgendwo aufgeschnappt, dass du mit deiner Frau zusammen, dass ihr Kinderbücher geschrieben habt oder
Es ist so, meine Frau schreibt Kinderbücher, aber wir hatten mal eine Produktion zusammen, Art Meets Music hieß diese Produktion, die spielt sehr toll Saxophon, die Claudia, meine Frau. Und da haben wir die Bilder von Ronnie Wood ausgestellt und von Roland Muri, ein Maler aus der Schweiz, hatten Tänzer, Tänzerinnen auf der Bühne, war eine sehr schöne Show. Wurde aber dann auch irgendwann eingestellt, weil das zu teuer war für die Versicherungen, die Bilder von Ronnie Wood zu versichern und sowas. Ach Gott. Und daran ist das gestorben, das glaubst du ja nicht. Ne? Nee, wir machen zurzeit nichts mehr Musikalisches zusammen. Claudia hat mehrere neue Sachen, also nicht nur Kinderbücher, sondern die schreibt halt eben gerne. Wenn ich sie unterstützen kann, mache ich das natürlich.
Schön. Wenn du auf deine lange Karriere zurückblickst, gibt es Entscheidungen oder Momente, die du heute anders angehen würdest?
Du, als ich damals die Scorpions verlassen habe, das war für mich eine einfache Entscheidung, weil die Richtung von Wind of Change, die wollte Klaus unbedingt weitergehen. Ne? Ich glaube, er hat auch noch ein Ding danach geschrieben, You and I. Ich habe dann gesagt, nee, die Richtung gehe ich auf gar keinen Fall mit. Habe ich gesagt, wenn, dann muss das schon weiter Rock
richtig
gemacht
krachen
werden. So. Das war dann der Trennungspunkt. Da habe ich gesagt, okay, dann macht mal ohne mich weiter.
Mhm. Lass uns nochmal kurz auf das neue Album zurückkommen. Es enthält ja eigentlich durch die Bank ikonische Songs der 80er Jahre.
Ja.
Riesennummern, Wahnsinnssongs. Und natürlich auch die Neuinterpretationen der Scorpion-Songs. Was können deine Fans von diesem Album noch erwarten? Also gibt es noch irgendwie eine Überraschung oder irgendwie
ein bestimmtes
Highlight?
Ich hätte euch alle gerne mitgenommen in die 80er Jahre, aber es ist nicht möglich, weil es sind ja viele neue Zuhörer gekommen. Aber was ich sagen kann, ich würde mich freuen, wenn die Eltern dann kommen und euch mitbringen, damit ihr mal seht, wie das damals in den 80er Jahren war. Dieses Gefühl. Auch diese großartigen Songs, die schreibt ja heute keiner mehr. I wanna know what love is. Was für eine Hymne.
Ja.
Oder Here I go again, diese Dinger. Und auch, ich hatte eine lange Freundschaft auch mit Robert Palmer. Ich habe ja 17 Jahre in Monaco gelebt und er in Mailand. So haben wir uns gegenseitig besucht. Er war auf der Hochzeit und so weiter. Da war für mich ganz klar, du musst Addicted to Love machen. Okay, meine Version ist ein bisschen heavier. Ich bin halt eben ein Heavy Drummer. Ich habe auch einen Song gemacht von Pat Benatar. Love is a Battlefield. Ja. Natürlich auch Heavy Drums drin und ein bisschen fetziger wie damals. Also der Sound ist auf jeden Fall voller und runder. Das liegt aber an der Technik, die wir heute haben. Dann habe ich mir gedacht, welchen Schlagzeugsong kannst du denn machen? Da kam ja nur in die Air Tonight.
Ne?
Ich weiß noch gut, ich es erst mal gehört habe, im Tourbus, da geht's ja 3 Minuten, die ersten 3 Minuten ganz ruhig alles und schöne Melodie, er singt auch sehr schön und dann kommt auf einmal habe ich natürlich so 1:1 kopiert. Ich habe es noch heavier gespielt.
Ja.
Und das war für mich auch der Reiz, die besten Songs der 80er Jahre dort zu zeigen. Also wenn ihr diese Songs hören wollt, dann hört euch bitte mein Album an.
Du hast in deinem Leben wahnsinnig viele Länder bereist, Kulturen kennengelernt. Gibt es einen Ort oder ein Erlebnis, das dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Sehr gute Frage, würde ich sagen. Na, sag mal so, ich habe mich immer sehr wohl gefühlt in Amerika. Das war das ideale Land zu touren, wenn du Rockmusik liebst. Ne? Aber wir sind ja überall gut angekommen, muss ich sagen. Es gab also da Südamerika, Rock in Rio, guck dir das heute mal an. Meiner Meinung nach, mein bestes Drum-Solo war Rock in Rio 1985 am 19. Januar.
Wie war das eigentlich damals, als Bon Jovi bei euch im Vorprogramm gespielt haben?
Da komme ich jetzt gleich dazu. Also, ich habe direkt immer zu Rudolf schon damals gesagt, sag ich, das ist der Brad Pitt des Rock'n'Roll, habe ich immer gesagt. Und tatsächlich, die waren im Vorprogramm, die ersten 4, 5 Reihen nur streichende Mädels. Ne? Heißt halt, wir sehen die Band mit Marisen groß, sind sie ja ein Jahr später auch geworden. Und als wir dann in Moskau gespielt haben, das Moskau Music Peace Festival war, das sein erster Auftritt in Russland. Wir waren ja schon ein Jahr vorher da und haben 10 ausverkaufte Shows gehabt. In Leningrad hieß das damals noch. Und das war Ende April. Und die 5 Konzerte in Moskau wurden damals gecancelt, weil die gedacht haben, Tag der Arbeit, da bricht eine Revolution los. Wäre es auch geworden, schätze ich mal. Also haben wir 10 Tage ausverkauft in Leningrad, jeden Abend 20.000 Russen, die unsere Texte mitgeschrien haben. Ne? Und was soll ich dir sagen? Als wir diesem Festival ein Jahr später, am 12. 13. August, sollte denn John Bon Jovi Headliner dort werden. Da bin ich zu ihm in die Garderobe, heißt er, Johnny, was soll das? Hab ich gesagt, wir sind zweimal so bekannt wie du. Wenn du jetzt Headliner machst heute Abend bei Doc McGee, der Manager, der gemeinsame Manager, dann wirst du sehen, dann stehen die meisten auf, nachdem wir gespielt haben. Und gehen. Das sieht man dann auch schön auf dem Film. Wir spielen also unseren Set zu Ende. Und in der Mitte siehst du 1000 Soldaten. Die eisernen Gesichter, also eine menschliche Mauer. Und bei Blackout fingen die an, ihre Hüte in die Luft zu schmeißen. Da habe ich gewusst, das war's. Damit ist das Ende des Kommunismus. Und die wollten ja tatsächlich auch diese Freiheit, die wollten Rock haben. Und so ist es dann auch entstanden. Du siehst ja selber, was für ein Riesenunterschied das plötzlich gemacht hat.
Ja.
Aber nach Johnny, als er dann auf die Bühne kommt, siehst du dann die Bilder auf dem Hubschrauber, steht dann die Hälfte des Stadions auf und geht.
Ja.
War ein tolles Festival trotzdem.
Schön. Die Musikindustrie hat sich ja seit den 70ern und 80ern sehr stark verändert. Wie siehst du die Entwicklungen? Also wie gehst du mit den Herausforderungen der modernen Musiklandschaft um?
Also ich muss ja sagen, die besten Jahre für mich, ist klar, die goldenen Jahre im Rock waren eindeutig in den 80er Jahren. Die besten Hits, die, an die sich heute noch erinnern kannst. Du kannst jetzt heute noch mal spielen, I Wanna Know What Love Is, und dann sagen alle heute auch noch, geiler Song. Und das hält doch einen Song aus, wenn du den immer noch nach 40 Jahren spielen kannst und du hörst dich im Radio, Rocky Like a Hurricane, das sind geile Songs, auch Patch to Woods the Games. Aber das muss man dazu sagen, diese Zeitepoche hat sich bis jetzt nicht wiederholt, leider. Ich habe also viele neue Richtungen gehört. Bei, wie soll ich sagen, als ich Nirvana das erste Mal gehört habe, habe ich gesagt, oh, das klingt geil. Dave Grohl hat da übrigens damals noch Schlagzeug gespielt. Ne? Hm. Jetzt bei Foo Fighters, wie du weißt, Gitarre.
Ja, ja. Eigentlich alles, ein Multiinstrumentalist.
Ja, und deswegen, das war eine Band, die hat mir auch gut gefallen, auch... Diese neue Richtung hat mir sehr gut gefallen. Was mir gar nicht gefallen hat, war natürlich Rap, diese ganzen Sachen. Da kann ich nichts mit anfangen. Ne? Kann gut sein, aber ich konnte nichts mit anfangen. Ne? Ja. Bis jetzt war noch nie so eine gute Zeit wie die 80er Jahre, die goldenen Years. Deswegen habe ich mir auch gedacht, du musst das den Menschen einfach mal vorspielen, was wir damals hatten.
Und wenn du jetzt noch mal 20 Jahre alt wärst.
Bin ich doch noch in meinem Kopf. Nicht mehr im Körper.
Und eine brandneue Band gründen könntest. Welche Musiker, egal ob lebendig oder tot, würdest du in deine Band aufnehmen?
Also zurzeit habe ich die ja. Ich meine, Howard Lees ist ja auch kein unbekanntes Blatt. Ja. Hart, 23 Jahre hart. Dann Bob Daisley, Black Sabbath. Die beiden wären auf jeden Fall schon mal dabei. Ob ich Jim Robert überreden Palmer. Könnte am Keyboard, das weiß ich noch nicht. Hier hat sich gerade zur Ruhe gesetzt. Ne? Aber so ungefähr. Und dann Sänger habe ich da verschiedene. Michael Voss ist ein klasse Sänger. Aber auch Dougie White war ein klasse Sänger mit Temple of Rock. Ne? Mhm. Zweiter Gitarrist wäre natürlich eindeutig Michael Schenker, ist ja klar. Ne? Mein alter Freund. Der hat mich übrigens zu den Scorpions gebracht. Der hat mir damals gesagt, mein Bruder hat eine Band, die heißen Scorpions, da würdest du gut reinpassen als Drummer. Ne?
Ach, verrückt.
Und dann hat er gesagt, geh mal hin zum Vorspielen, die spielen nächste Woche im Marquis. Dann bin ich dann auch hin zum Vorspielen ein paar Tage später, weil mir keiner gesagt hat, dass da 50 andere auch noch kamen. Ne? Und Rudolf hat da ganz wichtig da gesagt, ja, we play 3 songs with each of you. Don't call us, we call you. So ging das also los. Ich war einer der glücklichen Trommler, die 3 Songs spielen durften. Und am anderen Morgen hat er mich dann auch gleich angerufen. Wir haben uns für dich entschieden. Kann ich das Schlagzeug abholen kommen? Ich habe damals schon in England gesagt, mach mal langsam. Habe ich gesagt, Junge, ich muss jetzt erstmal hier die Zelte zusammenbrechen und alles. Ich muss das meiner Frau erklären, dass ich jetzt wieder zurückgehe nach Deutschland und so weiter. Auf jeden Fall 3 Wochen später war ich dann in Deutschland bei Klauses Hochzeit. Die war am 18. Mai 1977, bin ich eingestiegen und am 18. Mai 1996 ausgestiegen. Wie die Zufälle so. Bei einer Sendung in Paris, die hieß Taratata. Ach. Da hat damals Vanessa May, die Geigerin, die hat damals mit uns Still Loving You gespielt. Kann man übrigens alles noch auf YouTube sehen. Mhm. Und das war dann mein letztes Konzert mit der Band.
Mhm. Und sag mal, was wäre denn passiert, wenn du nie Schlagzeuger geworden wärst?
Gute
Wo würdest
Frage.
Du heute stehen? Was?
Gute Frage. Vielleicht Arzt. Ich hatte mal immer viel Freude damals auch. Ich habe ja dann Musik studiert. Also ich wäre immer Musiker geworden. Ich wäre für irgendeinem Orchester wäre ich dann gelandet. Was weiß ich, sehr wahrscheinlich beim Saarländischen Rundfunk oder hier bei euch in Bayern. Ich weiß es nicht. Aber ich schätze schon Musiker. Die Musik, es hat schon früh bei mir angefangen, so mit 10 Jahren, 11 Jahren. Beatles, Stones damals, da war ich ganz verrückt danach. Bis ich dann die Jagdbirds gehört habe. Das konnte man vom Saarland nachts hören auf Radio Caroline. Und da habe ich das erste Mal dann gehört, was ist das denn? Du machst keinen Schlager, Hermann. Das ist die Musik, die du machen willst. Ne? War die erste Heavy-Metal-Band.
Ja,
also nicht Uriah Heep.
Nicht Uriah Heep, ja. Die Yardbirds.
Yardbirds und später wurde das ja Led Zeppelin. Aber die genau. 3 besten Gitarristen, Jeff Beck, Jimmy Page, Eric Clapton, waren alle in den Yardbirds danach. Ne? Und hier, wie ich die gehört habe, das erste Mal, ne?
Da war es noch nicht geschehen.
Ich komme jetzt noch einen Schauer über den Rücken. Und dann als Zeppelin natürlich. Die erste Langspielplatte, Good Times Bad Time, werde ich nie vergessen, als Trommler. Habe ich mir gedacht, boah, was trommelt denn der? Das ist der Wahn, ne?
Toll.
Bei uns war natürlich Schlager, das hat mich gelangweilt.
Langweilt uns immer noch.
Langweilt mich immer noch, ja.
Ich habe noch eine schnelle Blitzrunde, Fragerunde für spontane Antworten. Der ungewöhnlichste Ort, an dem du jemals getrommelt hast?
Der unmöglichste Ort.
Ungewöhnlichste Ort.
Ungewöhnlichste. Mhm. Ja, Südamerika, ein paar Orte. Mhm. Ich habe sie vergessen, ich will sie vergessen.
Hast du jemals einen Drumstick ins Publikum geworfen und jemanden aus Versehen getroffen?
Nee, aber jeden Abend fliegen die Trommelstöcke immer noch ins Publikum. Ne? Und ich muss auch viele unterschreiben. Ne? Aber getroffen habe ich noch niemand.
Na, Gott sei Dank. Ja. Welcher deiner Songs bringt dich immer noch zum Lächeln, wenn du ihn hörst?
Welcher meiner Songs bringt mich zum Lächeln? Bei Passion Rules the Game, eindeutig.
Mhm. Okay, dann hast du auch noch ein wunderbares Buch geschrieben.
Ja.
What About Love trägt den gleichen Titel wie das Album. Untertitel, wie ich mit den Scorpions fast den Weltfrieden verwirklichte und wie er wieder möglich wird.
Absolut.
Was ist deine Botschaft?
Ja, ist meine Botschaft musikalisch und auch von den Gedanken. Und darin wird beschrieben, der erste Besuch in Moskau natürlich, Moskau Music Peace Festival. Und auch die Tage, das Jahr davor, wie wir diese 10 Konzerte gemacht haben in Leningrad. Da war mir schon klar, dass da was passiert, ne?
Hattest du schon immer die Idee, das Buch zu schreiben, irgendwann mal darüber? Ich meine, du hast so viele Erinnerungen, hast so viel erlebt.
Ich habe mir gedacht, das war der wichtigste Moment meines Lebens, diese politische Veränderung, konntest du ja spüren. Ich war ja hautnah dabei mit Gorbatschow, ging ja nicht mehr besser. Ja. Ne? Ich könnte mir vorstellen, wir haben ja damals viel dazu beigetragen, dass die Mauer gefallen ist. Da sind wir alle ganz stolz drauf. Und ich habe damals geglaubt, der Wind of Change bleibt immer. Also wir können uns jetzt wirklich mit jedem Mal im Frieden einigen. Der Kalte Krieg war vorbei. Vergiss nicht, ich war 12 Jahre alt, als die Russen in Kuba Raketen aufgestellt haben, bestückt mit Atomköpfen. Die wären in 5 Minuten in Miami gewesen. Damals hat Kennedy gesagt, wenn ihr das nicht wegmacht, haben wir einen dritten Weltkrieg. Und das habe ich damals auch gespürt in den 80er Jahren, also speziell jetzt in Russland. Da konntest du sehen, ich habe mir gedacht, wir wurden da 24 Stunden, haben die schon uns verfolgt, der KGB, was die, machen die denn da, was machen die, was essen die, wo gehen die hin? Das wollten die ganz genau wissen. Ich habe auch damals ein Haar genommen, im Koffer, dieser alte Trick. Und dann konnte ich nach dem Konzert sehen, da war jemand in meinem Koffer, so ganz fein, zwischen die Hemden mit der Hand. Also wir wurden da schon gecheckt. Und wir haben uns auch gedacht, wir müssen hier vorsichtig sein, was wir reden, sonst sind wir morgen in Sibirien. Damals war das Land noch kommunistisch, aber du wusstest schon, dass die jungen Menschen damals die Schnauze voll hatten. Die wollten so, wie wir werden. Der Beweis waren wir selber. Bei Blackout haben sie die Hüte hochgeschmissen, die Soldaten. Das musst du dir vorstellen. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Ne? Und deswegen war das so wichtig für mich, diese Message der Liebe. Das muss wieder unser Hauptpunkt sein, sich hinzusetzen und zu reden. Wenn wir das nicht machen, enden wir wirklich irgendwann in irgendeinem Atomkrieg. Nämlich, der Erste, der den Knopf drückt, zwingt alle anderen mitzumachen. Ja. Und das muss doch vermieden werden. Man muss sich doch hinsetzen können und die Leute müssen miteinander reden. What about love? Haben die das alle vergessen?
Ja, starke Worte, tolle Botschaft auf jeden Fall.
Man muss doch zuerst reden. Sonst mit keiner mehr redet, das wird dann noch schlimmer wie das letzte Mal im Kalten Krieg.
Ja. Gibt es sonst noch irgendwas, was du loswerden möchtest, was du noch erzählen möchtest? Liegt dir noch irgendwas am Herzen?
Kauft mein Buch, da liest ihr es im Detail. weil What About Love handelt davon, dass wir wirklich in eine bessere Welt denken sollten. Ich weiß, im Moment ist alles sehr depressiv, wenn ich mich so umgucke. Da ist zu viel Hass in dieser Welt und das muss umgewechselt werden in Liebe. Solche Songs wie Imagine, die schreibt doch heute keiner mehr.
You know
I'm a dreamer, I'm not the only one.
Dankeschön.
Ja, bitte.
Vielen Dank, dass du hier warst.
War mir ein Vergnügen.
Das waren die Lokalhelden für heute. Alle weiteren Interviews und das komplette Rockantenne-Podcast-Universum findet ihr auf rockantenne.de, in unserer App und überall, wo es Podcasts gibt.